Sie hören EMA Podcast, EMA Journal Club. Heute unter anderem mit diesen Themen: Schutzwirkung einer dritten mRNA-Impfung gegen SARS-CoV-2, EBV-Infekte, eher Ursache als Folge einer multiplen Sklerose, Covid-19, ist endemisch so viel besser als pandemisch?
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge des EMH Journal Club. Es freut uns sehr, dass Sie uns zuhören. Uns, das sind Professor Dr. Reto Krapf, er schreibt die Studienzusammenfassungen und kommentiert sie hier auch gleich für Sie, Christian Heller spricht die Studienfacts und ich bin Nadja Petschinska, ich moderiere und produziere diesen Podcast.
Praxisrelevant. Schutzwirkung einer dritten mRNA-Impfung gegen SARS-CoV-2.
Genauere Angaben über die Schutzwirkung des sogenannten Boosters sind für individuelle und gesundheitspolitische Entscheidungen wichtig.
In einer 1:2 Verteilung wurden gut 23.000 symptomatisch Infizierte, je etwa die Hälfte durch Delta- oder Omikron-Varianten, gut 46.000 Kontrollpersonen gegenübergestellt. Die dritte Impfung mit einem der in der Schweiz verwendeten mRNA-Vakzin verminderte die Wahrscheinlichkeit eines symptomatischen Infektes signifikant, und zwar sowohl im Vergleich zu Ungeimpften, Odds Ratio 0,33 für Omikron und 0,065 für Delta, als auch im Vergleich zu nur zweifach Geimpften, Odds Ratio 0,34 für Omikron und 0,16 für Delta.
Der signifikante zusätzliche Schutz durch eine dritte Impfung wird also bestätigt, wobei dieser gegenüber Omikron weniger hoch als gegenüber Delta ausfällt.
Wissen Sie noch, was mit der Odds Ratio beschrieben wird? Hier eine kurze Erklärung.
Die Odds Ratio, abgekürzt OR, beschreibt, wie stark ein Risikofaktor oder eine Intervention die Wahrscheinlichkeit einer bestimmten Erkrankung beeinflussen. In der besprochenen Studie ergibt sich die Odds Ratio aus der Berechnung eines von den meisten unter uns ungeliebten Doppelbruches: Zahl der erkrankten Geimpften geteilt durch die nicht erkrankten Geimpften ist der erste Bruch. Der Wert dieses Quotienten wird dann geteilt durch die Zahl der erkrankten Ungeimpften, geteilt durch die nicht erkrankten Ungeimpften. Ein Wert von 1 bedeutet keinen Effekt. Ein Wert unter 1 bedeutet einen Schutzeffekt. Einer über 1 eine Risikoerhöhung. Risikofaktor für eine Appendektomie nach initialer Antibiotikatherapie.
Bei Appendizitis ist eine antibiotische Therapie erwiesenermaßen nicht schlechter als eine Appendektomie, inklusive des von den Patientinnen und Patienten dokumentierten Gesundheitszustandes nach 30 Tagen. Gibt es nun aber Risikofaktoren, die eine sekundäre Appendektomie nach Antibiose wahrscheinlicher machen?
Ja, genauer aber nur einen. Bei 776 im Mittel 38-jährigen Patientinnen und Patienten, ein Drittel Frauen, zwei Drittel Männer, verdoppelte die Anwesenheit eines Appendikoliten die Wahrscheinlichkeit, nach Antibiose innerhalb von 30 Tagen doch noch operiert zu werden. Klassische Risikofaktoren wie Alter, Komorbiditäten und Schweregrad-Scores wiesen keine signifikante Modulation des sekundären Operationsrisikos auf.
Ist es also so einfach? Mit Stein in den Ops, ohne Stein, orale oder ambulante Antibiotika?
Für Ärztinnen und Ärzte im Spital. Basilaristhrombosen, fast jede Minute zählt.
Basilaristhrombosen sind verantwortlich für 1-4% der intrakraniellen Arterienverschlüsse. Sie sind mit hoher Morbidität und Mortalität und sehr begrenzten Erfolgen der Thrombolyse assoziiert.
Der Erfolg der endovaskulären Interventionen wurde bei mehr als 3000 Patientinnen und Patienten untersucht. Dabei zeigte sich, dass sowohl der neurologische Nutzen, zum Beispiel Entlassung nach Hause, selbstständiges Gehen bei Spitalaustritt, neurologische Funktionen allgemein, als auch schlechte Verläufe, zum Beispiel Mortalität, eine steile Abhängigkeit vom Zeitpunkt der Intervention bis zu einer Zeit von 6 Stunden aufweisen. Jenseits der 6 Stunden ist dann deutlich weniger zusätzlicher Nutzen zu erreichen. Die durchschnittliche Zeit bis zur Intervention in diesen Studienzentren lag bei verbesserungsfähigen 6-7 Stunden.
Eine schnellere Diagnostik und ein gut organisierter Notfalltransport in die interventionellen Zentren sind also zentral zur Verbesserung.
Strukturierte Betreuung von Angehörigen sterbender Patienten vermindert Dauer und Intensität der Trauer.
Angehörige einer auf einer Intensivpflegestation betreuten Person weisen nicht selten nachfolgend Angst, Depressionen und Belastungsstörungen auf. Bis zu 25% verlieren sogar Angehörige und sie erleiden in der Folge eine ausgeprägtere Traurigkeit von längerer Dauer, was sie oft als belastend und die Alltagsfunktionen beeinträchtigend wahrnehmen.
In einer prospektiven kontrollierten Studie auf französischen Intensivstationen wurde die übliche Betreuung mit folgender Intervention verglichen. Der verantwortliche IPS-Arzt zusammen mit einer Pflegefachperson gaben, wenn immer möglich, in 3 einzelnen Treffen den Angehörigen Gelegenheit, ihre Gefühle auszudrücken, Fragen zu stellen und versicherten sich, dass die medizinischen Informationen verstanden worden waren. Ärzte, Ärztinnen und Pflegende waren geschult, namentlich im Zeigen von Empathie, verbessertem Zuhören und besserem Erkennen nichtverbaler Kommunikation. In dieser Interventionsgruppe wiesen die Angehörigen nach 6 Monaten eine signifikant kürzere und auch weniger intensive Trauerphase auf.
Eine Ausbildung in den genannten Fähigkeiten ist sicher aufwendig, aber für alle beteiligten Gesundheitsfachleute möglich. Die Intervention selber dürfte dann nicht viel mehr Zeitaufwand als bereits heute üblich erfordern, aber den Angehörigen eine wichtige Unterstützung bieten.
Neues aus der Biologie. EBV-Infekte, eher Ursache als Folge einer multiplen Sklerose?
Die für eine multiple Sklerose charakteristische Demyelinisierung in Hirn und Rückenmark ist ein immunvermittelter Prozess, der wahrscheinlich durch virale Infekte, allen voran einem Infekt mit dem Epstein-Barr-Virus EBV, getriggert werden kann. Das Verteidigungsministerium der USA ließ diesbezüglich seine riesige Serothek analysieren. Das sind mehr als 60 Millionen über viele Jahre verteilte Proben von insgesamt mehr als 10 Millionen Soldatinnen und Soldaten.
Bei knapp 1000 Individuen wurde während der aktiven Dienstzeit eine multiple Sklerose diagnostiziert. Ein vorhergehender Infekt mit EBV, nicht aber mit anderen Viren, zum Beispiel Zytomegalie, erhöhte die Wahrscheinlichkeit der Diagnose mehr als 30-fach. Die durchschnittliche Zeitspanne zwischen EBV-Infekt und klinisch manifester multipler Sklerose betrug 7,5 Jahre. Das axonale Struktureiweiß Neurofilament L ist ein unspezifischer, aber sehr sensitiver Biomarker für neuroaxonalen Schaden und kann bis zu 6 Jahre vor der Manifestation einer multiplen Sklerose bereits ansteigen. Neurofilament L stieg denn auch in einer kleinen Subgruppe mit späterer multipler Sklerose nach EBV-Serokonversion an.
Eine kausale Rolle eines EBV-Infektes wird aufgrund dieser enormen Risikoerhöhung wahrscheinlicher, auch infolge der Biomarker-Dynamik. Noch nicht ganz ausgeschlossen, aber ohne große Evidenz ist eine präsymptomatische Immunregulationsstörung bei Multipler Sklerose, die per se zu einem EBV-Infekt prädisponieren würde. Die präventive Wirkung einer Impfung und allenfalls der direkten Therapie eines EBV-Primo-Infektes wird nun untersucht werden müssen.
Fokus auf.
Heute wollen wir den Fokus auf Mycobacterium bovis bacillus calmette-guérin BCG und die 100-jährige Anwendung beim Menschen richten.
Mycobacterium tuberculosis wurde als Erreger der Tuberkulose 1882 durch Robert Koch identifiziert. Die Existenz eines damals zweiten Stammes Mycobacterium bovis wurde ab 1901 allgemein akzeptiert. Mit Mycobacterium bovis infizierte Kuhmilch verursachte eine große Zahl von Tuberkuloseinfekten, vor allem bei Kindern. Calmette und Guérin entwickelten zum Schutz gegen Mycobacterium tuberculosis einen attenuierten Tuberkulosestamm, Bovin BCG, nach Kultur und Passagen über Kartoffelschnitze mit Ochsengalle und Glycerin. Heute ist bekannt, dass dadurch ein DNA-Locus des Bakteriums mit 9 Genen zerstört wurde. 1930 kam es zur sogenannten Lübeck-Katastrophe, bei der 75 von 412 mit BCG geimpfte Neugeborene an Tuberkulose starben. Die Ursache war aber nicht eine BCG-Virulenz, sondern eine In-vitro-Kontamination mit Mycobacterium tuberculosis. Die BCG-Impfung ergibt eine mehr als 70-prozentige Schutzwirkung gegen Meningitis tuberculosa oder eine Miliartuberkulose, vor allem bei Kindern. Der Schutz gegen Lungentuberkulose war und ist deutlich tiefer. Experimentelle Wirksamkeit in der Literatur 0-80%. Die Impfung kann lokale Abszesse, eine Lymphadenitis oder allergische Reaktionen verursachen. Bei immunsupprimierten Kindern kann eine BCG-Impfung tödlich verlaufen. Intravesikale BCG-Instillationen sind bei nicht muskelinvasivem Harnblasenkarzinom therapeutisch indiziert. Nebenwirkungen sind ulzeröse Zystitis und andere Entzündungen der ableitenden Harnwege, Prostatitis, Urethritis und andere mehr. Systemisch kommen mykotische Aneurysmen, granulomatöse Hepatitis, Spondylitis und disseminierte BCG-Itis vor. Das WHO-Ziel, bis 2030 Reduktion der Tuberkuloseerkrankungen um 90% und der Mortalität um 95%, dürfte nur durch verbesserte Tuberkuloseimpfstoffe erreichbar sein. Das hat uns nachdenklich gestimmt. Covid-19. Ist endemisch so viel besser als pandemisch?
Trotz munter steigender Fallzahlen, begleitet von glücklicherweise proportional eher tiefen Hospitalisationsraten, wächst die Ungeduld mit dem SARS-CoV-2-Virus in der Schweiz. Diverse Meinungen machen die Runde, dass mit der erhöhten Durchseuchung sich bald Neuinfektionen und Heilungen die Waage halten und somit die Pandemie in eine schweizerische Endemie übergehen wird.
Das kann wohl sein, aber ist das auch dann die Lösung des Covid-19-Problems? Zu beachten bleibt, dass in einer endemischen Situation, je nachdem, auf welchem Niveau sich Neuinfekte und Heilungen stabilisieren, ein unterschiedlich großes Virusreservoir bestehen bleibt. Mit der Mutationsfrequenz von 24 pro Jahr können also neue Mutanten entstehen, die auch wieder einmal aggressiver ausfallen können. Eine kontinuierliche Überwachung der virologischen Situation, Medikamente, die schwere Verläufe effektiv verhindern oder behandeln und an die neueren Varianten angepasste, bessere Impfstoffe bleiben auch in einer endemischen Situation also zentral.
Auch noch aufgefallen. Erdnussallergien auch bei Kleinkindern behandelbar.
Unter den IgE-vermittelten Nahrungsmittelallergien nimmt die Erdnussallergie in quantitativer und qualitativer Hinsicht, also hinsichtlich Häufigkeit und potenziellem Schweregrad der Reaktion, eine wichtige Stellung ein. Die orale Immunotherapie ist eine akzeptierte Behandlungsoption und es gibt Daten, dass sie in Bezug auf Kosten und Lebensqualität der Vermeidungsstrategie überlegen ist. Etwa 4/5 der bisher behandelten, meist über 5-jährigen Kinder können desensibilisiert werden, wenn sie ohne fortgesetzte Immunotherapie auch eher selten anhaltend in Remission bleiben.
Eine placebo-kontrollierte Studie mit 146 Kindern beider Geschlechter im Alter von 1 bis 3 Jahren hat nun eine vergleichbare Wirksamkeit der oralen Immunotherapie auch in dieser Altersgruppe etabliert. Die Hauptnebenwirkung dieser Therapie, therapieassoziierte allergische Reaktion, trat bei fast allen, 98%, der Kleinkinder mindestens einmal auf und jedes fünfte Kind erhielt dabei Adrenalin durch die Eltern.
Die gute Wirksamkeit wird also durch nicht triviale Nebenwirkungen erkauft. Somit bleibt empfehlenswert, Indikation und Therapieführung erfahrenen Allergologen anzuvertrauen.
Schon sind wir für heute wieder am Ende des EMH Journal Club. Bitte entschuldigen Sie auch meine etwas verschnupfte Stimme. Schön, dass Sie uns zugehört haben. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen. Und abonnieren Sie ihn, damit Sie auch keine Folge verpassen. Sie finden den Podcast unter EMH Journal Club überall dort, wo es Podcasts gibt. Also zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcast oder AntennaPod und neu auch auf Samsung Podcasts. Die nächste Folge erscheint am 2. März. Bis dahin, machen Sie es gut.
Sie hörten EMH-Podcast, EMH Journal Club. Konzept, Textbearbeitung und Moderation Dr. Nadja Pitschinska. Autor der Originaltexte und Kommentare Professor Dr. Rito Krapf. Sprecher Christian Heller. Musik Martin Gantenbein. Produktion Resus Positiv GmbH für EMH, Schweizerischer Ärzteverlag.